Ja, wir haben letzte Woche den Start in dieses Thema gewagt und letzte Woche war die Grundlage eigentlich für alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wir haben da vor allen Dingen das Alte Testament uns angeschaut und versucht zu verstehen, was die Rolle des Geistes Gottes ist, nämlich dass er derjenige ist, der alles mit Leben erfüllt auf dieser Welt. Also alles, was mit Leben zu tun hat, das lebt deswegen, weil der Geist drin ist. Da haben wir nochmal ein bisschen geschaut, wie sieht es praktisch aus und wie kommt der Geist hinein. Und nächste Woche werden wir da auch nochmal ein bisschen einiges konkreter anschauen. Aber alles, was mit Belebung, mit Erweckung, mit Wiederherstellung zu tun hat, da kommt man am Geist Gottes nicht vorbei, am Heiligen Geist. Er ist es, der ins Leben ruft. Und das Wunderbare daran ist, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass er vorhat, uns mit hineinzunehmen in sein schöpferisches Werk auf dieser Welt. Er will in uns wohnen. Das haben die Propheten über Jahrhunderte hinweg vorhergesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo Gottes Geist Menschen erfüllen wird, und zwar unabhängig von Mann und Frau und Jung und Alt und Sklave und Knecht, soziale Schichten, ganz egal, der Heilige Geist will Menschen erfüllen und will sie mit hineinnehmen in die Wiederherstellung aller Dinge, die neue Schöpfung der Welt. Und er will uns auch ein Stück weit Anteil geben an seinem kreativen, an seinem schöpferischen Schaffen. Und das tut er unter anderem durch die Gaben, die er gibt. Und das ist das Thema von heute. Die Gaben des Geistes, Geistesgaben. Das Thema ist viel, viel größer, als man es an einem Abend behandeln könnte. Deswegen werde ich es auch nicht versuchen heute. Es sind nur Fragmente, die wir uns heute anschauen können. Und ich werde auch längst nicht auf alles eingehen, wo die Bibel von einer Gabe des Geistes redet. Denn das ist sehr vielfältig. Manch einem, dem fällt dann 1. Korinther 12 ein zum Beispiel oder im Epheserbrief oder im Römerbrief. Da sind mehrere kurze Listen von Geistesgaben. Die hat man vielleicht im Kopf, aber zwischendurch in der Bibel findet man noch viel, viel mehr. Und auf all das können wir nicht eingehen. Ich werde auf einige Gaben eingehen, exemplarisch, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie sieht es aus, dass der Heilige Geist uns als Schöpfung, als Menschen, beteiligt an seinem schöpferischen Handeln, an seinem kreativen Wirken hier auf dieser Welt. Wir wollen schauen, welche Aspekte des Schöpferischen, des Kreativen, das haben wir letzte Woche uns angeschaut, also Kreation, der Kreator ist der Schöpfer im Grunde. Wenn es um Kreativität geht, dann geht es immer um was Schöpferisches, dass was Neues geschaffen wird, was Neues entsteht, was vorher nicht da war. Das ist eigentlich Kreativität im ursprünglichsten Sinne des Wortes. Und das wollen wir jetzt in Bezug auf die Gaben des Geistes uns heute anschauen. Und ich möchte mit der ersten Gabe starten, die in dieser Liste in 1. Korinther 12 auftaucht. Ich weiß nicht, wer von den Strebern hier im Raum das weiß, welche das ist. Aber es ist die Weisheit. Die Weisheit, und die steht in dieser Liste an erster Stelle und sie ist auch insgesamt ziemlich grundlegend für alle anderen Gaben. Denn eine Gabe des Geistes, die nicht in Weisheit eingesetzt wird, das ist schon fahrlässig, sowas zu tun. Mitunter bewirkt man mehr Schaden als Nutzen. Darüber redet Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 14, wo es darum geht, wie die Sprachengabe, Sprachengebet und Prophetie in der Gemeinde eingesetzt wird und wo das Ganze aus seiner Sicht nicht sehr weise läuft. Und wir werden gleich sehen, warum, was nämlich hinter Weisheit sich verbirgt. Der Geist Gottes wird teilweise als der Geist der Weisheit sogar bezeichnet, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und ich starte hier mit dieser Stelle, 1. Korinther 12, Vers 8, dort heißt es, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Und dann geht es weiter, da kommen noch etliche andere Gaben, ein paar schauen wir uns dann gleich noch an. Dem einen das, dem anderen das, und es ist der Geist Gottes, der es gibt. Und es geht hier los mit Weisheit. Von Gott her kommt Weisheit und wir empfangen sie in unserer persönlichen inneren Gemeinschaft mit ihm. Weisheit ist was in der reinsten Form immer von Gott kommt. Weil er sendet den Geist der Weisheit aus unter uns. Und wir sehen also hier an mehreren Stellen in der Bibel, wie die Weisheit zu uns gelangt. Zum Beispiel Psalm 51, Vers 8, ich lese es einfach vor. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Zu Weisheit kommt man in der persönlichen inneren Nähe zu Gott, wenn man auf ihn schaut, wenn man auf ihn hört. Im Verborgenen heißt es hier, in dem Psalm kommt Weisheit in unser Herz hinein, in unser Inneres. Oder Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Wir müssen auf ihn, auf sein Reden hören, wir müssen in seiner Nähe sein, um Weisheit in der Tiefe wirklich zu empfangen. Deshalb heißt es auch in Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist der Anfang aller Weisheit, die Furcht des Herrn. Weisheit nimmt in uns zu, wenn Gottes Furcht in uns zunimmt, und dann wird auch automatisch Menschenfurcht abnehmen. Das ist auch nochmal ein spannender Zusammenhang. Gottesfurcht und Menschenfurcht schließen sich förmlich aus. Denn Menschenfurcht ist, wenn ich mich von der Meinung von Menschen prägen lasse und wenn ich auf die Meinung der Menschen höre in einer unguten Weise, das ist Menschenfurcht. Aber Gottesfurcht ist, wenn ich auf die Meinung Gottes höre und wenn ich mich von der Meinung Gottes prägen lasse. Und in dem Moment, wenn Gottesfurcht zunimmt, wenn ich auf die Meinung Gottes höre, vor allem anderen, dann wird Weisheit in mein Leben kommen, sagt dieser Text. Weisheit, im Hebräischen Chochma und im Griechischen Sophia, manch einer heißt sogar so, da hofft man, dass der Name auch Programm ist, die Sophia. Weisheit ist die Fähigkeit, also ich will es mal versuchen, mit mehreren Sätzen so zu umschreiben. Man kann sich von verschiedenen Seiten der Weisheit nähern. Ich glaube, Weisheit ist zum einen die Fähigkeit, die Dinge richtig zu beurteilen, etwas richtig einzusortieren, einzuordnen. Es ist die Fähigkeit, zielbringende Wege herauszufinden und förderliche Mittel herauszufinden, um ein Ziel zu erreichen. Weisheit ist die Fähigkeit, die Anforderungen des Lebens gut und gewinnbringend zu handeln. Auch mit Herausforderungen gut umgehen zu können, sie richtig einordnen zu können und einen Weg hindurch zu finden, das hat was mit Weisheit zu tun. Weisheit ist die Fähigkeit, die Rätsel hinter einer Sache zu lösen, also nicht nur Faktenwissen. Weisheit ist nicht einfach Wissen. Ich kann total viel wissen von den Fakten her, aber wenig Weisheit haben, wie ich zum Beispiel damit umgehe, mit dem, was ich weiß. Sondern es geht darum, den Kern einer Sache zu verstehen, zu erfassen und zu wissen, wie ich dahin komme. Eigentlich das Herz einer Sache zu ergründen. Und auch Weisheit hat auch was damit zu tun, Schönheit zu erschaffen, wahrzunehmen und zu erschaffen. Auch in unserem Leben. Gott selbst schafft durch Weisheit, mit voller Weisheit, hier heißt es Jeremia 10, Vers 12, er ist es, der den Erdkreis gegründet hat durch seine Weisheit. Oder im Psalm 104, Vers 24, wie zahlreich sind deine Werke, o Herr, du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Weisheit und das Schöpferische, das Kreative kann man nicht trennen. Sondern immer dann, wenn wirklich was Gewinnbringendes, Kreatives geschaffen wird, dann deshalb, weil die Weisheit am Start war, kann man sagen. Weisheit trägt immer etwas Kreatives, was Schöpferisches in sich. Es ist die Fähigkeit, Lösungen für Probleme zu finden, die oft verblüffen. Die Wege, wie man dann eine Lösung findet, sind dann oft verblüffend, wenn Weisheit am Werk war. Und die Lösungen sind oft von großer Nachhaltigkeit geprägt. Das, was mit Weisheit zustande gebracht wurde, das wird nicht so schnell wieder vergehen. Ein weiser Ratschlag, der kann eine Situation von jetzt auf gleich völlig zum Guten wenden, wenn wirklich Weisheit dahinter steckt. Weisheit hat immer auch was mit großer Weite zu tun, mit einer Weite des Herzens. Und eine Weite, die größer ist, als man es normalerweise mit seinem menschlichen Verstand zulassen würde. Wir lesen zum Beispiel in 1. Könige 5, Vers 9, Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meers. Weisheit hängt also zum einen mit Einsicht zusammen, dass man wirklich ein Verständnis für alle Dinge sucht und ergreift. Und zum anderen hat es mit einer Weite des Herzens zu tun. Dass man nicht eng ist im Herzen. Jemand, der eng ist im Herzen, zum Beispiel auch anderen Menschen gegenüber oder auch Gott gegenüber, der kann nicht gleichzeitig weise sein. Der hat es schwer, weise zu werden. Und gleichzeitig, wer nicht nach Einsicht und nach Verständnis sucht, Dinge wirklich zu verstehen, der kann auch nicht weise sein. Der wird kein weiser Ratgeber sein. Das hat was mit einem Verständnis in der Tiefe zu tun und mit einer Weite des Herzens. Weisheit fragt immer nach dem tieferen Sinn, nach dem tieferen Zweck und dem tieferen Ziel aller Dinge. Und sie findet Wege, um genau das zu erreichen. Weisheit bleibt nie einfach nur bei der Frage stehen, was ist richtig und was ist falsch, sondern sie wird sie immer die Frage stellen, wie kann ich das eigentliche Ziel auf wirkungsvolle Weise erreichen. Ein Beispiel, eins der schillerndsten Beispiele für Weisheit in der Bibel, ein Urteil, das Salomo getroffen hat. Salomo war unglaublich weise und dann kamen zwei prostituierte Frauen zu ihm, die haben beide ein Kind bekommen und haben zusammen in einer Wohnung gewohnt und von der einen ist das Kind gestorben nachts, weil sie sich irgendwie draufgelegt hat und das Kind ist erstickt und da hat sie nachts das Kind der anderen Frau genommen und ihr totes Baby zu der Frau gelegt. Und dann kommt die wahre Mutter des lebenden Kindes, kommt vor Salomo und will, dass er Recht verschafft und sagt, es ist mein Kind und sie hat es mir gestohlen. Und Salomo hat an der Stelle nicht ewig diskutiert, er hat auch nicht die Nachbarinnen und Freundinnen befragt, wer die wahre Mutter ist, er hat sich nicht in Spekulationen verloren, hat auch keinen großen Gerichtsprozess angestrengt, der sich über Wochen hinzieht, um die Wahrheit penibel rausfinden und belegen zu können, sondern er hat eine absolut martialische und grausame Ansage gemacht, aber mit einem bestimmten Ziel. Er hat einfach rein mathematisch vorgeschlagen, das Kind zu teilen und jeder kriegt eine Hälfte. Da müsste man sagen, wie irre ist das? Aber er wusste genau, was passieren wird. Nämlich dahinter hat die Weisheit gestanden, dass allein diese Ankündigung ein für alle Mal zutage bringen wird, wer die wahre Mutter ist und gleichzeitig auch den Neid und die Missgunst der anderen Frau. Und es ist auch sofort passiert, die Mutter hat gesagt, nein, dann gib ihr das Kind, Hauptsache das Kind lebt. Und damit war die Sache klar. Und er wusste, wer die wahre Mutter ist. Somit hat die Weisheit in Salomo mit geringstem Aufwand, in kürzester Zeit und ohne dabei auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, ein gerechtes Urteil zustande gebracht. Und das innerhalb von einem kurzen Moment, kann man sagen. Das war juristisch völlig absurd, ethisch völlig verwerflich, emotional völlig irre und trotzdem voller Weisheit. So kann Weisheit auch manchmal aussehen. Das Ergebnis war, der Streit war vorbei, die Mutter hat ihr Kind wieder gehabt, das Böse wurde offenbar, keiner hat je wieder das Urteil angefechtet, kein Tropfen Blut wurde vergossen, niemand musste ins Gefängnis. Und trotzdem war Gerechtigkeit wiederhergestellt und wahrscheinlich auch viele andere potenzielle Straftäter waren erschüttert und zurückhaltend in Zukunft, irgendwie vor Salomo erscheinen zu müssen mit irgendeinem Delikt, was ihnen angehängt wird. Was kann es für ein besseres Endergebnis geben in so einer Situation? Es heißt dann in 1. Könige 3, Vers 28, und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. Die Weisheit Gottes, die muss auf den ersten Blick nicht immer logisch sein und leicht verdaulich muss sie auch nicht immer sein, aber sie erreicht auf den zweiten Blick immer ihr Ziel in einer unglaublichen Tiefe. Das ist das Wesen von Weisheit. Sie schafft was, was sonst niemand schaffen kann, nämlich echte, nachhaltige, tiefe Lösungen für Probleme. Weisheit trifft das eigentliche Ziel immer im Kern, auch wenn der Weg dorthin ungewöhnlich und irritierend sein kann, manchmal. Wir finden dieses Prinzip ja auch heute in der Gesellschaft, wenn man zum Beispiel ans Marketing denkt, wie große Firmen ihr Ziel erreichen, da ist oft Weisheit an der Tagesordnung, muss man sagen. Jesus sagt ja auch an einer Stelle, der Herr lobte den ungerechten Verwalter, heißt es da, weil er klug gehandelt hat, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Also schaut euch mal bei YouTube oder so die Werbung der Marketingstrategen von manchen Firmen an, zum Beispiel Berliner Verkehrsbetriebe, die haben echt tolle Werbungen, oder auch Edeka und Hornbach und so, das sind manchmal absolut kuriose Werbungen, wo manchmal das Gegenteil von dem gesagt wird, was man eigentlich erwarten würde. Aber es funktioniert. Der Effekt ist, sie sind danach bekannter als vorher. Sie gewinnen Marktanteile und oft auch Sympathiepunkte, wenn die Werbung gut ist. Das ist Weisheit. Manchmal so hintenrum zum Ziel zu kommen. Viel effektiver, als wenn man einfach langweilig ansagen würde, was es zu kaufen gibt. Der Weg ist manchmal ungewöhnlich, aber das Ziel wird erreicht und das ist ein Vorgang höchster Kreativität. Weisheit ist ein Vorgang höchster Kreativität. Da wird etwas Schöpferisches zustande gebracht. Weisheit kann sich in allen Lebensbereichen ausdrücken. Auch in allen Gaben des Geistes. Als zum Beispiel die Königin von Saba nach Israel kam, weil sie gehört hat, wie weise Salomo ist als König, da wollte sie seine Weisheit sehen und sie hat sein Alltagsleben beobachtet und kam immer mehr ins Staunen. Zum Beispiel, da kann man sich gar nicht vorstellen, was daran weise alles gewesen sein soll, aber es muss unglaublich weise zugegangen sein in seinem alltäglichen Leben. Zum Beispiel die Architektur seines Hauses, da war sie fassungslos, wie weise das alles gemacht war. Dann das Essen und die Getränke auf seiner Tafel, voller Weisheit. Hätte ich gern mal gesehen. Dann die Sitzordnung seiner Knechte und die Arbeitsweise seiner Diener. Da hat die gestaunt, wie weise er alles geordnet hat. Die Kleidung der Diener und dann auch sein Brandopfer für Gott, also seine Anbetung. Die muss voller Weisheit gewesen sein. Alles, was er getan hat, da war sie fassungslos. Da heißt es, da geriet sie vor Staunen außer sich, also ist völlig ausgeflippt, und sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Sie schaut sich an, wie dieser Mensch lebt und sie begegnet der Weisheit in allem. Die Weisheit Gottes kommt in jeden Bereich des Lebens hinein, wenn der Geist Gottes hineinkommt in jeden Bereich unseres Lebens. Da, wo der Geist Gottes hineinkommt, da kommt die Weisheit hinterher. Und die Weisheit ist damit gewissermaßen auch die Grundlage für das sachgemäße Ausüben aller anderen Gaben. Dann funktioniert es, wenn die Weisheit mit dabei ist. Als zum Beispiel in der Apostelgeschichte die Diakone gewählt wurden, weil die Apostel die ganze Arbeit nicht schaffen konnten, da war die Frage, wen nimmt man denn dafür, in so einem geistlichen Dienst zu stehen? Und eines von drei Merkmalen, was wichtig war, war Weisheit. Dass es weise Leute sind. Ansonsten ist ganz schwierig. Jemand, der nicht weise ist, der kann an anderen Stellen sehr begabt sein, aber es wird an manchen Stellen auch in die Hose gehen. Und deswegen ist Weisheit so wichtig. Gott selbst tut alles in tiefer Weisheit. Hier nochmal zwei Verse. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Und deshalb sagt Salomo auch in Sprüche 4, Vers 7, das Beste ist Weisheit. Darum erwirb Weisheit. Das ist so ganz, ganz schlicht und einfach uns zugerufen. Das Beste ist Weisheit. Da kann man nichts falsch machen, wenn man Weisheit hat. Deswegen erwirb Weisheit. Damit geht also alles los, wenn es das Beste ist. Deshalb wird alles, was der Heilige Geist auf dieser Welt tut, von kreativer Weisheit geprägt sein. Inklusive aller seiner Gaben. Und weil diese Gabe der Weisheit so grundlegend ist, gilt bei ihr auch zum Beispiel eine bemerkenswerte Verheißung in der Bibel, nämlich, dass Gott sie geben wird, wer auch immer ihn darum bitten wird. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, wenn irgendjemand hier im Raum ist, der Meinung ist, er hat zu wenig Weisheit, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das nenne ich mal eine Verheißung. Wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt und der uns keine Vorwürfe macht, nur weil wir manchmal nicht so weise waren bisher. Und er will uns Weisheit geben. Es ist was, was erbeten wird. Und auch Salomo hat seine Weisheit bekommen, als er Gott darum gebeten hat. Und das ist auch spannend so, das wäre nochmal ein Thema für sich, aber wie kommt man zu den Gaben des Geistes? Ja, auch nicht immer nur deshalb, weil Gott sie uns einfach hinterher wirft und jemand duckt sich nicht rechtzeitig weg und kriegt dann plötzlich Weisheit verliehen, sondern er gibt seine Gaben denjenigen, die es zu schätzen wissen. Und wie drückt man aus, dass man etwas wirklich schätzt, wirklich von ganzem Herzen wertschätzen kann, indem man es Gott sagt und sagt, Gott, deine Weisheit ist eigentlich genau das, was ich brauche. Bitte gib sie mir. Und so geht der Weg dahin, auch zu mehr Weisheit zu kommen. Gott, helfe uns und gebe es uns. Ja, nun wollen wir einfach nochmal durch die Bibel rauschen und mehrere andere Gaben des Geistes uns anschauen und daraufhin abklopfen, inwiefern diese Gaben auch etwas Kreatives, was Schöpferisches und insofern eben auch was Weises in sich tragen, nämlich das, was zustande gebracht wird, was Gott auf dieser Erde bewirken will und tun möchte und hervorbringen will, wie er das Leben ausbreiten möchte. Wenn ich jetzt fragen würde, was sind so typische Gaben des Geistes, die einem einfallen, in charismatischen Kreisen würde man gleich rufen, Prophetie oder Sprachengebet oder was weiß ich was. Aber ich weiß nicht, wer von euch drauf kommen würde, dass eine der ersten Geistesgaben, die in der Bibel erwähnt werden, ist Handwerkskunst. Handwerklichkeit. Ja, beim Bau der Stiftshütte. Da hat Gott Leute mit seinem Geist ausgestattet, damit sie fähig werden, handwerklich das zu bauen, was er ihnen aufträgt. Nämlich die Stiftshütte, 2. Mose 31, Verse 2 bis 6 und dann nochmal ein paar Kapitel später, ich nehme so einige Verse raus. Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, das bedeutet Erfindungen zu machen, eigentlich genau übersetzt, Erfindungen zu erfinden, steht hier, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt. Also es muss ein Erzgebirgler gewesen sein. Erzgebirger, ja, wohlgemerkt. Dann weiter in Kapitel 35, ab Vers 30, damit er in jedem künstlerischen Werk, also der jetzt der Bezalel, damit er in jedem künstlerischen Werk, das heißt in jeder Arbeit der Erfindung, in jeder Erfindungstätigkeit arbeiten kann, dazu hat Gott ihm die Gabe zu unterweisen ins Herz gelegt, ihm und Oholiab, dem Sohn des Ahisamach vom Stamm Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jeden Plan eines Kunsthandwerkers oder Kunststickers oder Buntwirkers ausführen können, mit violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und Byssus und die des Webers, die Arbeit derer, die allerlei Arbeiten ausführen und Pläne ersinnen. Meine Güte, das sind Qualitäten. Beim Fachkräftemangel sind das die Leute, die man sucht. Hier wird deutlich, zum einen, dass das Handwerkskunst auch was wirklich was mit Weisheit zu tun hat, wenn sie denn gelingt. Und dass diese Weisheit geschieht, wenn der Geist Gottes jemanden erfüllt. So wie diese Leute hier. Nämlich, dass sie in der Lage sind, mit ihren Händen was Neuartiges und was Wunderschönes zu schaffen. Handwerk kann ein kreatives, ein schöpferisches Werk sein, wenn nicht nur reproduziert oder provisorisch gepflegt wird, sondern wenn in Weisheit was Neues entwickelt und was Neues gestaltet wird. Handwerkskunst wird hier als Geistesgabe bezeichnet. Es ist die Fähigkeit, mit den Händen auf kunstvolle, kreative und inspirierende Weise was Neues zu schaffen und zu gestalten. Was hier für Kunsthandwerk gilt, kann man selbstverständlich dann eben auch auf alle anderen Bereiche des Lebens und auf alle anderen Branchen und Gewerke übertragen. Das kann natürlich gelten genauso für die Musik, für den Bereich der Malerei, der Poesie, der Rhetorik, in allen Wissenschaften, die man sich vorstellen kann, dass nämlich, wenn Gottes Geist hineinkommt, seine Weisheit mitkommt, die einen zu außergewöhnlichen Leistungen im kreativen Sinne befähigen wird. Dass man Lösungen findet, dass man zu Ergebnissen kommt, dass man in der Tiefe zum wahren Kern durchdringt. Egal, um welchen Bereich es geht, das gilt genauso auch im Haushalt. Da gibt es sogar einen Text dafür, Sprüche 14, Vers 1. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber die Narrheit reißt es mit eigenen Händen nieder. Das gilt bestimmt auch für Männer, die sich im Haushalt engagieren. Das zweite zumindest. Aber Es ist klar, in jedem Bereich des Lebens, wo wir vom Geist Gottes inspiriert sind, da wird etwas Kreatives und was Weises seine Spuren hinterlassen. Im Beruf, auf Arbeit, wo wir sind und eben selbst in der Weise, wie wir unser persönliches Leben, unsere Zeitplanung, unseren Haushalt und sonst was gestalten und organisieren, da wird was von der Schönheit und von der Kreativität Gottes durchkommen, wenn wir seinem Geist Raum geben. Eine weitere Gabe ist eine der bedeutendsten überhaupt in der Bibel und das ist die Prophetie. Prophetie ist grundsätzlich was wir in allen Teilen der Bibel vorfinden. Das ist die Gabe, die im Alten Testament am häufigsten vergeben wird, wenn der Heilige Geist kommt und im Neuen Testament auch ständig. Es ist ein unmittelbares Zeichen dafür, dass der Heilige Geist irgendwo Menschen erfüllt. Da lesen wir hier in 1. Korinther 14, Vers 1, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit. Nebenbemerkung, eifert nach den geistlichen Gaben, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, sie kommen zu denjenigen, die es zu schätzen wissen. Die wirklich eine Herzenssehnsucht danach haben, dass Gott unter uns wirkt. Das heißt da nicht, dass man immer genau das bekommt, was man jetzt alles sich überlegt hat, aber umgekehrt, der Umkehrschluss ist eben da nicht so, sondern umgekehrt ist es so, Gott gibt seine Gaben, aber auch wiederum nur denen, die es wollen. Also die ihr Herz dafür öffnen. Ja. Prophetie ist grundsätzlich, dass man von Gott her was sieht, was hört, was wahrnimmt, was man sonst nicht mitkriegen würde. Im Alten Testament, in der frühen Zeit des Alten Testaments, hat man solche Leute Seher genannt, weil sie was sehen, was andere nicht sehen. Es ist, man bekommt eine Perspektive von Gott und von seinen Plänen, von dem, was er geplant hat. Man sieht Dinge, die dem menschlichen Auge eigentlich verborgen sind. Man empfängt Botschaften von Gott, die für Menschen und für Gemeinden relevant sind. Man bekommt Hinweise für die Gegenwart oder für die Zukunft oder auch Erklärungen für die Vergangenheit, Richtungsweisung, Aufträge für Menschen und vieles, vieles mehr. Man kann ein beliebiges Buch fast, kann man sagen, ein beliebiges Buch in der Bibel aufschlagen und man wird Propheten finden. Die prophetischen Eingebungen von Gott, die geschehen teilweise durch Träume, durch Visionen, durch geistliche Eindrücke und vieles mehr. Wir finden in der Bibel, auch im Neuen Testament, in den Gemeinden, manche mit Namen wie Agabus, wie Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, oder dann Philippus, der hatte gleich mal 4 Töchter, die alle Prophetinnen waren, und manche mehr, die dort beschrieben werden. Die Gabe der Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, die der Heilige Geist gibt, wenn er auf uns Menschen kommt. Ich habe schon gesagt, im Alten Testament ist das auch die häufigste Form von Geisterfüllung, die wir da finden. Joel hat dann prophezeit in Joel Kapitel 3, dass eine Zeit kommen wird, wo sein Geist ausgegossen werden wird über alles Fleisch, über Söhne und Töchter, über Junge und Alte, durch alle Generationen hindurch, alle Geschlechter hindurch. Und Petrus sagt dann in seiner Pfingstpredigt, dass es jetzt passiert. Also, und was in Joel drinsteht, ist, wenn der Geist auf die Leute kommt, auf die Jungs und Mädels und Alten und Jungen, dann werden sie Träume, prophetische Träume haben, sie werden Visionen haben. Es sind alles Merkmale, die aufgezählt werden, die mit Prophetie zu tun haben. Und Petrus sagt, jetzt ist Pfingsten, jetzt ist der Heilige Geist zu uns gekommen, er will uns erfüllen. Deswegen kann man damit rechnen, dass auch das geschieht. Paulus sagt, dass die Gemeinde auf dem Fundament der Apostel und Propheten steht. Das ist ein architektonisches Bild, was hier kommt. Die Gemeinde wie ein Haus und das Fundament ist der Dienst der Apostel und der Propheten. Epheser 2, Vers 20. Und hier merken wir schon, wie sowas Schöpferisches, Wirksames deutlich wird vom prophetischen Dienst. Nämlich, indem der Prophet das Wort Gottes ausspricht in die Gemeinde hinein, zu anderen Menschen hin, da wächst die Gemeinde und sie wird erbaut wie ein Haus. Das heißt, da wird was geschaffen. Paulus führt es aus, in Epheser 4, wozu die verschiedenen Dienste da sind, und er sagte damit, die Gemeinde erbaut wird. Und erbauen meint ja an der Stelle nicht, dass man sich einfach nur besser fühlt danach, so dass es ein bisschen erbaulich war, der Gottesdienst oder so, sondern erbauen, das Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, Oikodome, aufbauen, das kommt von Oikos, das heißt Haus. Also da wird was aufgebaut wie ein Haus. Nicht einfach nur unsere Gefühle ein bisschen beschwichtigt und dass es uns dann gut geht und wir uns erbaut fühlen, sondern da wird die Gemeinde oder auch wir als Gläubige erbaut. Das heißt, da nimmt was Gestalt an, da wird was größer, da kommt was ins Wachstum hinein. Da soll was tragfähig werden, was vollständig werden, was wasserdicht werden, ja, wie so ein Haus. Und für alle sichtbar werden, da geht was voran und da wird was groß. Das geschieht, wenn Menschen durch den Heiligen Geist prophetisch reden. Wenn es wirklich vom Heiligen Geist ist, dann wird was aufgebaut und dann geht was voran, was Gott geplant hat. Die Gabe der Prophetie, die schafft real etwas Neues. Sie trägt dazu bei, dass Menschen geistlich aufgebaut werden oder ganze Gemeinden, dass Jesus dort Gestalt gewinnt im Sinne Gottes. Prophetische Rede ist von daher im Grunde das schöpferische Wort im Mund eines Menschen, der es weitersagt. Das schöpferische Wort Gottes. Und auch das hat wieder mit Weisheit zu tun. Und jeder, der glaubt, von Gott irgendwas gehört zu haben, ist gut beraten, Weisheit zu suchen. Nämlich nur weil ich irgendwie glaube, dass Gott mir was gesagt hat, damit ist noch nicht gesagt, was ich damit anfangen soll. Und wie ich es einsetze. Wem ich es wie sage, wann und wo und auf welche Weise und wie meine eigene Herzenshaltung dabei ist. Das sind alles Fragen, die hängen mit Weisheit zusammen. Gott gebe es, dass wir weise sind in allem, was wir auch an andere Menschen weitergeben. Nur ein Beispiel, um diesen Zusammenhang auch mit Weisheit zu verstehen. Daniel als Prophet im Alten Testament, er und seine drei Freunde, da heißt es, und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und er hat die Träume von Nebukadnezar gedeutet. Und hier heißt es, dass Gottes Weisheit in Daniel sich im Grunde auch so geäußert hat, dass er Träume deuten konnte. Dass er was verstanden hat von dem, was Gott da sagen will. Da heißt es dann zum Beispiel, dich, Gott, meiner Väter, lob und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Also er hat erfahren, was Gott durch diesen Traum sagen will und er dankt Gott für die Weisheit, die ihm gegeben wurde. Übrigens nebenbei in diesem Text kommt noch eine andere Geistesgabe rüber. Das ist ein bisschen erstaunlich, das findet man so wörtlich im Neuen Testament nicht, aber nämlich Schriftkundigkeit. Nämlich Gott gab, heißt es, gab Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift. Texte, Schrift wirklich in der Tiefe zu verstehen, das ist auch was uns der Heilige Geist eröffnen kann. Oder eben auch, dass man in Texten selber Texte schreibt in einer Art und Weise, wo der Heilige Geist durchkommt. Zum Beispiel Petrus sagt das über Paulus. In 2. Petrus 3, Vers 15, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Ja, also die Art und Weise, wie Paulus schreibt, da ist eine Weisheit des Heiligen Geistes drin und an manchen Stellen braucht man auch wiederum die Weisheit des Heiligen Geistes, um ihn zu verstehen. Das sagt Petrus auch. Er sagt, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber sagt er auch, manches ist auch schwer zu verstehen, ja, was unser Bruder Paulus so schreibt. Ja, also Verständnis von Texten und Verfassen von Texten können auch Geistesgaben sein, durch die Gottes Weisheit durchkommt. Dann eine weitere Gabe ist die Gabe des Lehrens, dass ein Lehrer Lehre bringt, also nicht leer im Sinne, dass nichts dahinter ist, sondern das, was wirklich transportiert wird. Römer 12, Abvers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und dann wird Verschiedenes aufgezählt. Wer dies hat, der soll das machen. Wer das hat, der soll das machen. Es sei, der lehrt in der Lehre. Also wer, ist ein bisschen sperrig formuliert. Wer lernen kann, na, der soll in der Lehre stehen und diese Gabe Gottes ausüben und umsetzen. In der Antike, da also das Wort, was hier steht für Lehrer, ist Didaskalos. Didaktik ist da so ein bisschen abgeleitet, ja, das kennt man. Und in der Antike hat man unter einem Didaskalos, also unter einem Lehrer, auch den Leiter einer Dramenaufführung verstanden. Also der ein Schauspiel organisiert hat, der selber was gedichtet hat, ein Drama, und dann die Schauspieler ausgesucht hat und sie instruiert hat, wie sie das aufführen können. Und dieser Leiter einer Dramenaufführung ist ein Didaskalos, das Wort, was hier in der Bibel für den Lehrer verwendet wird. So kann man sich auch den Dienst des Lehrers ganz gut vorstellen. Das ist, finde ich, ein ganz gutes Bild. Nämlich, er muss sich erstmal überlegen, welchen Inhalt er ausdrücken möchte. Genauso wie so ein Dichter, wie so ein Leiter einer Dramenaufführung. Da muss sich auch überlegen, wie er geschickte Worte dafür findet, dass man ihn verstehen kann. Also, so wie die Dichtung eines solchen Mannes, da muss ich überlegen, welche Lehre will ich denn bringen und in welcher Rhetorik will ich es rüberbringen. Dann muss er entscheiden, wem er was beibringen soll. Wer wohin gehört. Im Grunde auch was, wo seinen Platz hat. Und das will ich mal übertragen. Ein Lehrer, der muss genauso ein Verständnis dafür haben, wo alle Dinge ihren Platz haben. Auch von den Inhalten, die er bringt, von der Lehre. Und auch wann, für wen was wie dran ist. Das ist auch die Frage nach der Zielgruppe manchmal, ne? Also welche Inhalte, wenn man sich diesen Leiter einer Dramenaufführung vorstellt, da muss ich überlegen, was passt denn zu wem? Wer muss eigentlich was jetzt sagen? Und umgekehrt, so als Lehrer im geistlichen Sinne, wer muss was hören? Und wo gehört was hin? In welcher Situation? Und er muss alles so rüberbringen, dass die Schauspieler und eben auch dann die Zuhörer ihn ja auch verstehen können. Ansonsten war alles umsonst. Er muss verstehen, worauf es ankommt und was das Herz des Ganzen ist und muss es ausdrücken können. Und nichts anderes beschreibt ja der Begriff Didaktik, dass man sich überlegt, wie kommt was an, wie kann man was vermitteln, dass wirklich das rüberkommt, was rüberkommen soll, dass ein Verständnis entsteht für die Zusammenhänge. Das steckt dahinter und das will der Heilige Geist geben. Das ist es, was der Geist einem geben möchte in seiner Weisheit, dass man von ihm her inspiriert dann lernen kann und reden kann. Und es hat was mit Weisheit auch wieder zu tun. Zum Beispiel von Jesus wird gesagt, als er in Nazareth gepredigt hat und hat in der Synagoge gelehrt, da heißt es, sie waren erstaunt und sprachen, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderkraft? Also er hat einfach gepredigt und die Leute merken, die Art und Weise, wie er lehrt, das hat was mit Weisheit zu tun. Da an einer Stelle sagen sie auch, er lehrt nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben auch gelehrt und die haben auch ganz viel gewusst. Aber die Leute haben einen Unterschied gemerkt, ob es in der Weisheit des Geistes Gottes geschieht oder ob der fehlt. Lernen kann man so oder so, genauso wie viele andere Dinge. Man kann fast alles so oder so machen. Die Frage ist immer, welche Frucht bringt es? Und was geschieht? Was wird geschaffen? Und genau da merken wir, da kommen wir an den Punkt, nämlich, wir merken dann, dass es vom Heiligen Geist her inspiriert ist und dass er drin ist in irgendetwas, was wir tun, ob wir nur auf dem Bau als Handwerker arbeiten oder ob wir in irgendeiner anderen Weise eine Geistesgabe einsetzen. Wir merken an der Frucht und das, was dadurch entsteht, das, was an Lebendigen auch geschaffen wird, an Schönheit geschaffen wird, an Hilfreichem geschaffen wird, daran merken wir, dass es ein Werk des Heiligen Geistes ist und dass er dahinter steckt. Man hat nicht einfach nur was gemacht, um es gemacht zu haben, sondern es trägt Frucht. An der Frucht werden wir es erkennen, heißt es auch in der Bibel. Und Lehre, in dem Fall, wird immer als Frucht hervorbringen, dass unser Denken erneuert wird. Dass wir einen erneuerten Sinn bekommen. In Römer 12, Vers 2 heißt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also deswegen ist auch das Lehren im Grunde ein hochkreativer Prozess, wo das Ziel ist, dass unser Denken, unsere Gesinnung wirklich neu gestaltet wird, neu geschaffen wird, indem wir was hören, was uns hilft, Gottes Perspektive einzunehmen. Eine andere wichtige Gabe des Geistes, die in 1. Korinther 12, Vers 28 auftaucht, ist die Fähigkeit des Leitens, Leitung zu übernehmen. In Führung zu gehen, eine Gruppe, ein System von Menschen anzuführen, eine Gemeinde zu leiten. Da heißt es, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, das sind nicht die Kupferleitungen oder so gemeint, Leitungen, da merkt man, es ist in Plural formuliert, da merkt man, das kann vielleicht auch unterschiedlich aussehen. Es gibt unterschiedliche Arten von Leitungen und auch Leitungsstile, Arten von Sprachen und so weiter wird hier aufgezählt. Dieses Leiten wird an manchen Stellen im Neuen Testament auch so formuliert, dass einer der Gemeinde vorsteht, also einer, der vorangeht, kann man sich so, ja, vielleicht so Zugvögel vorstellen oder so, einer fliegt vorne weg und die anderen können im Windschatten hinterherkommen und haben es leichter dadurch. Das Wort, das hier in 1. Korinther mit Leitung übersetzt ist, ist das Wort Kybernesis. Kybernesis. Es gibt, wer da vom Fach ist, der kennt das Wort Kybernetik. Das ist ein Begriff, der in der Wissenschaft oder auch im Gemeindeaufbau, auch im christlichen Bereich, verwendet wird. Und damit meint man die Lehre davon, wie man ein System anführt und leitet. Ein System wie eine Gemeinde zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Wissenschaft darüber, über Leitung. Führungskräfte werden ausgebildet. Da gibt es also ganz viel, was man lernen kann. Und der Begriff dafür ist Kybernetik und das Wort taucht hier auf, aber das Wort meint eigentlich, das wird hier so schon richtig übersetzt, aber das kommt eigentlich aus der Seefahrt, aus der Nautik und das meint den Steuermann. Das ist der eigentliche Kybernet, der eigentliche Leiter so von dem Wort her. Das ist der, der in der Lage ist, ein Schiff zu führen und zu navigieren. Und das ist wieder ein ganz tolles Bild, wie ich finde, um zu verstehen, was Leiterschaft ausmacht. Nämlich derjenige, der die Leitung einer Gemeinde hat, ist wie ein Steuermann, der fähig ist, die Gemeinde wie so ein Schiff vorwärts zu bringen und zu navigieren und zu führen. Er ist zuständig für die Steuerung des Schiffes, für die Takelung, also das ist die Segel, zu setzen, zu wissen, wann man welches Segel setzen sollte, damit man dahin kommt, wo man hin will. Auch wie man zum Beispiel Wind sich zunutze macht. Ja, also da, wo einem manchmal der Wind auch um die Ohren weht, dann jemand zu haben, der weiß, wie man das noch nutzbar machen kann, damit es vorangeht, das ist Leiterschaft. Und der auch weiß, wie man das Ankergerät verwendet, wann man Anker setzt, wann man an welcher Stelle vor Anker geht. Er muss imstande sein, alle Instrumente und die Seekarten richtig zu bedienen und das Schiff bei jedem Wetter und bei jedem Seegang zu manövrieren. Das ist die Aufgabe eines Steuermanns. Er muss jemand sein, der den Überblick über das ganze Schiff behält und andere in ihre Aufgaben und ihre Berufung führen kann. Der hat ein Gespür dafür, wer welchen Posten ausfüllen kann, damit das ganze Ding läuft, damit es funktioniert. Er weiß, wann wer was zu tun hat, damit alles funktioniert und das Schiff vorwärts kommt. Und indem er in seinen Gaben lebt, da bewirkt er, dass mitunter große Systeme, menschliche Systeme wie ein Schiff oder wie eine Gemeinde, einen Weg in die richtige Richtung zurücklegen können und an neue Orte kommen. Und das ist wiederum was der Heilige Geist bewirken möchte durch Leiter, die er begnadet und begabt. Nämlich, dass die in der Lage sind, seine Gemeinde vorwärts zu bringen, auch an neue Orte zu bringen, in neue Bereiche hineinzuführen, wo sie das leben und erleben können, was Gott für sie bestimmt hat. Das ist Teil seines schöpferischen Werkes der Wiederherstellung aller Dinge. Dass er die Gemeinde Stück für Stück auch zu dem macht, wozu sie eigentlich bestimmt ist. Und dafür begabt er Leiter, die wie Steuermänner in der Lage sind, das ganze Ding zu navigieren und voranzubringen. Ich finde, dass es ein brillantes Bild ist für Leiter. Wenn ein Leiter vom Heiligen Geist begabt und berufen ist, dann wird Gott unter seiner Leiterschaft, unter seinem Dienst, ganze Gruppen von Menschen wirklich in den Dienst nehmen und vorwärts bringen und es wird was vorangehen. Er sieht, wo jeder gut aufgehoben ist und weiß, wann welches Manöver dran ist. Er weiß, wann die Anker gesetzt werden müssen und wie man am besten die Segel setzt, damit man den Wind nutzt. Und ich sage euch, wenn ganze Gemeinden einen Weg zurücklegen, wenn es wirklich gelingt, dass ganze Gemeinden Veränderungsprozesse durchmachen, das ist wirklich ein ähnliches Wunder wie damals die Erschaffung der Welt. Wenn das gelingt, dass ganze Gemeinden auf dem Weg der Veränderung vorwärts kommen, das ist kein leichtes Unterfangen. Und jeder Leiter, der irgendwie schon mal versucht hat, eine Gemeinde zu leiten, der weiß, wenn der Heilige Geist nicht zur Stelle ist, um einen da zu führen und einen zu leiten, welche Manöver man wie nehmen muss, dann wird es echt mühsam und die Ausbeute ist gering. Ja, dann sind die Schritte nur gering, die man vorankommt. Es ist etwas, was vom Geist her geschehen muss, dass er durch Leiter hindurch wirkt. Deswegen lohnt es sich. Wir alle haben Leiter über uns in irgendwelchen Bereichen, sicherlich, also vielleicht alle, nicht ganz alle. Und es ist gut, dafür zu beten, dass genau das geschieht in den Leitern, nämlich, dass der Geist Gottes sie zunutze macht, in dem, was sie tun. Ja, wir haben auch in der Bibel wieder etliche Beispiele, wo auch deutlich wird, dass Leiterschaft und Weisheit auch wieder untrennbar miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel als Josua zum Anführer Israels gemacht wurde, nachdem Mose gestorben war, da heißt es, er war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Hier kommt es nämlich zum Beispiel. Josua war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und für ihn darum gebeten. Und das Ergebnis ist, die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Es war ein Leiter, der vom Geist der Weisheit erfüllt war, und das Ergebnis ist, dass ein ganzes Volk ihm folgt. Und da gehört was dazu. Das ist ein Werk, was der Heilige Geist zustande bringt. Oder bei Esra. Esra und Nehemia sind auch eindrucksvolle Leiter. Wer was über Leitung, Führung lernen will, lest die Bücher Nehemia und Esra. Da heißt es, du aber Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtsprecher ein, die dem ganzen Volk Recht sprechen sollen und so weiter. Also die Weisheit Gottes, die in deiner Hand ist, die dir gegeben ist, nach dieser Weisheit setze jetzt Leute ein in die verschiedenen Positionen, damit es vorangeht in Jerusalem. Ja, eine weitere sehr offensichtliche schöpferische Gabe ist die Gabe der Heilung, oder man muss sagen Heilungen, denn so ist es in der Bibel formuliert, im Plural. Da wird das Kreative, das Schöpferische wirklich sichtbar, wenn es denn geschieht. Hier heißt es zum Beispiel, einem anderen aber, also wem hier die verschiedenen Gaben gegeben sind, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Durch den Geist Gottes kann man auch damit begabt werden, und das Neue Testament, das bezeugt einhellig, dass bei diesem Begriff wunderhafte Wiederherstellungen körperlicher Leiden inbegriffen sind. Also das kann man nicht weglassen von der Bibel. Die Heilung von Krankheiten, da werden auch Krankheiten geheilt, die eben mit ärztlicher Heilkunst irreparabel sind. Wo die Ärzte nicht weiter wussten. Solche Leute sind zu Jesus gekommen, die schon bei vielen Ärzten waren und es hat nicht funktioniert. Und Jesus heilt sie. Nicht nur Jesus heilt sie, auch die Jünger und die ersten Christen wird uns berichtet. Eine Nebenbemerkung, Ärzte sind deshalb nie überflüssig geworden. Manch einer, der hat ja dann so die Frage, na, wenn Gott heilt, darf ich dann überhaupt noch zum Arzt gehen oder so? Da gibt es ja abenteuerliche Vorstellungen. Die Ärzte sind nicht überflüssig geworden. Es ist ja auch so, die Leute, die zu Jesus gekommen sind und geheilt wurden, das waren ja die, die vorher schon beim Arzt waren und der konnte nicht helfen. Die vom Arzt schon Hilfe bekommen hatten, na, die waren da schon früher glücklich als die anderen und die hatten dann das Wunder nicht mehr nötig. Aber Ärzte gab es damals auch, sicherlich nicht, bei weitem nicht auf dem Niveau wie heute und längst nicht so viele. Aber zum Beispiel Lukas, der in seinem Evangelium von zahlreichen Heilungswundern schreibt, der war selber Arzt und hat sich nicht dafür geschämt, obwohl Jesus durch die Lande gezogen ist. Jesus selbst vergleicht sich mit einem Arzt und identifiziert sich, solidarisiert sich mit den Ärzten. Er sagt, ein Gesunder braucht einen Arzt nicht, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Deswegen kommen die zu mir. Gott ist natürlich noch viel, viel umfassender ein Arzt, als jeder Mensch das kann. Das ist klar. Deswegen kann er ja auch Sachen heilen, die Ärzte nicht heilen können. Aber es gibt in der Bibel keine Konkurrenz dazwischen, ob Gott jetzt einen Menschen heilt durch einen Arzt oder durch das Gebet von irgendeinem Gemeindeglied. Sondern in dem Moment, wenn der Geheilte Gott dafür die Ehre gibt, dann ist das Endergebnis das gleiche. Entscheidend ist, dass Gott die Ehre dafür bekommt. Denn er hat es verdient. Ob er durch die Weisheit der Ärzte was tut oder ob er durch das vollmächtige Gebet und den Zuspruch eines Christen die Heilung vornimmt, scheint mir nicht der entscheidende Punkt zu sein. Und ob der Geheilte dafür am Ende Gott die Ehre gibt oder nicht, das liegt ja dann nicht am Arzt und auch nicht am Beter oder am irgendwas, sondern an dem, der geheilt wurde. Ich sage das nur, weil manchmal auch Unsicherheit da sind und auch merkwürdige Vorstellungen unter uns Christen, als würde es eine Konkurrenz dazwischen geben, in der Art und Weise, wie Menschen geheilt werden, ob so oder so, ob die Heilungsgabe der Ärzte oder die übernatürlichen Wunder Gottes. Wenn echte Wiederherstellung geschieht, dann verdient Gott immer die Ehre, egal durch wen er sie gegeben hat. Da, wo Menschen wiederhergestellt werden, wo das Geschaffene, was Gott eigentlich mal geschaffen hat, wieder in Ordnung kommt, da gebührt dem Schöpfer die Ehre dafür, egal durch wen er es getan hat. Was die Geistesgaben der Heilungen betrifft, ist aber auf jeden Fall sehr offensichtlich. Menschen werden hier auf eine übernatürliche Weise in das Schöpfungswerk Gottes integriert, nämlich indem Gott durch Menschen andere Menschen wiederherstellt, repariert, operiert, alles wieder in Ordnung bringt. Und das ist eine unmittelbare Wirkungsweise seiner Schöpfungskraft, wo das geschieht. Dass auch Körper wieder erneuert werden. Und das geschieht im Idealfall in gleicher Weise, wie Gott auch die ursprüngliche Schöpfung gemacht hat, nämlich durch sein Wort. Gott heilt, auch wenn er durch andere Menschen heilt, in aller Regel durchs Wort, durch Worte. So wie Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort. Er sprach und es wurde. Er sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Die Heilung von Kranken, was mit dieser Geistesgabe gemeint ist, die passiert nicht durch irgendein magisches Ritual, ohne Hilfsmittel, keine Manipulation, kein Zaubertrank, der irgendwie gereicht wird, auch keine Gruppenhypnose oder sonst was, sondern durchs Wort. So einfach und doch so schwer. Nämlich, dass Gott durch Menschen spricht, dass Menschen was sagen, was Gott tun will. Und dann geschieht's. So gebraucht Gott Menschen, um teilzuhaben an seinem schöpferischen Handeln auf dieser Welt. Einige andere Gaben des Geistes will ich kurz in ihrer schöpferischen Qualität noch nennen. Ein schillernder Begriff, Wunderkräfte. Hier 1. Korinther 12, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, das hatten wir schon, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen und so weiter. Wunderkräfte, das klingt jetzt hier sehr spektakulär. Energema, Dynameon heißt das. Das heißt, die Wirkung oder die Aktivität übernatürlicher Kraft, kann man sagen. Ja, Wunderkraft ist so übersetzt, ne? Also wenn Kraft, Dynamis steckt da drin, Dynamit, das Wort kennen wir. Wenn das Kraft entfaltet, dann knallt es, dann passiert wirklich was. Und das ist das Wort, was hier vorkommt, nämlich die Wirkungskraft von Gottes Stärke und von seinen Fähigkeiten. Es wird sogar in 2. Timotheus 1, Vers 7, wird der Heilige Geist als Geist der Wunderkraft bezeichnet. Er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist unter anderem dieser Kraft, ja, die hier beschrieben ist. Einige sehen in dieser Gabe die Kraft, Dämonen auszutreiben. Andere, die sehen hier eher einen Oberbegriff für alle möglichen Arten von Wundern, wo beispielsweise Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, also dass sich Essen vermehrt, so wie Jesus das gemacht hat, dass Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, er hat einen Sturm gestillt. Und es ist ja ein Eingriff in die Schöpfung. Aber ein guter, ein heilsbringender Eingriff in die Schöpfung. Da setzt Gott selber gewisse Mechanismen der Schöpfung außer Kraft, um die Schöpfung wiederum voranzubringen, zu heilen, zu versorgen, ja, das Essen einfach mehr wird und die Leute sind versorgt und da interessiert Gott wenig, was er eigentlich an Materie und an Zusammenhängen mal in Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, dann setzt es halt außer Kraft und tut was noch viel Besseres in dem Moment und danach funktioniert es dann wieder so, wie es immer funktioniert hat. Also da haben wir in der Bibel ganz viele Beispiele, spektakuläre Beispiele, und mir erscheint es auch einfach hier ein Oberbegriff zu sein, wenn Gott in dieser Weise handelt, und offenbar gibt es auch Menschen, die sowas gehäuft erleben, dass Gott durch sie solche Dinge tut. Hier greift Gott kreativ ein, um eine Situation zum Guten zu wenden. Und wenn Gott sowas tut, dann ist das auch immer wieder, und wir finden es halt immer wieder, eine Äußerung seiner Weisheit. Dass er weiß, was jetzt zu tun ist. Da heißt es zum Beispiel, ja, den Text haben wir vorhin gerade gehabt, als Jesus in der Synagoge gelehrt hat und gehandelt hat. Und dann sagen sie, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderkraft? Selbst die Wunder, diese einzigartigen Wunder, die er tut, sind ein Zeichen seiner tiefen Weisheit. Genau. Und eine letzte Gabe will ich nennen von den vielen, die wir nicht genannt haben. Aber ich habe so ein paar auch rausgesucht, die man bei solchen Predigten über die Gaben des Geistes oft nicht zu hören kriegt. Und die, vor allen Dingen, die jetzt kommt, da haben die meisten bisher nie geahnt, dass da in der Bibel steht, dass es eine Gabe des Geistes ist, nämlich die Ehelosigkeit. Ja, also meine Frau hat mir mal erzählt, sie kannte einen, der hat gesagt, er will alle Geistesgaben haben. Und er hat dafür gebetet, dass der Heilige Geist ihm alle Gaben gibt, die er zur Verfügung hat. Bis ihn einer darauf hingewiesen hat, dass es auch eine Gabe von ihm ist, ja, Ehelosigkeit. Paulus redet davon. 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, also jetzt, man muss so ein bisschen den Kontext kennen, Paulus lebt selber ehelos, als Single. Mit Barnabas eine WG gehabt. Die sind umhergezogen. Barnabas war auch ehelos und andere vielleicht auch. Und sind da als Apostel rumgezogen. Und dann heißt es, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Also so Single. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also hier haben wir es. Ne? Es ist eine Gnadengabe von Gott. Wenn man so leben kann, so leben darf, muss man fast sagen, wenn man Paulus hier so hört. Er empfindet das als Privileg, was er eigentlich allen gönnen würde. Aber nicht aus der Haltung heraus, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat und eine Ehe gecrashed hat oder so, sondern weil er an der Stelle was empfangen hat vom Heiligen Geist, was tatsächlich einen tiefen Wert in sich trägt für das, was er gelebt hat. Und er sagt weiter, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also wenn ihr nicht wieder heiratet. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Da sagt er, gut, wenn es nicht klappt, dann heiratet, dann habt ihr wahrscheinlich auch diese Gnadengabe nicht empfangen. Die Gabe der Ehelosigkeit ist nicht nur ein Akt der Disziplin oder Selbstkasteiung, wie man hier merkt, sondern auch eine Gabe des Geistes. Also Paulus sagt, es hat wirklich was für sich, so zu leben. Ist nicht so, dass er sich abquält und sagt, ich weiß nicht, wie ich noch durchhalten soll die nächsten Jahre und so, aber um Gottes Willen will ich es machen, sondern er schätzt das. Die protestantischen Kirchen und vor allem auch die Freikirchen, die haben das leider verlernt, diese Gabe aufrichtig wertzuschätzen. Also es ist bedauerlich und auch überhaupt nicht bibeltreu, muss man sagen, dass da so eine keine Wertschätzung für diese Gabe da ist. Die alten Kirchen, die Katholiken und so, die wertschätzen das aus der Sicht mancher Leute ein bisschen zu sehr. Aber es ist immer die Frage, ob es vom Geist her eine Gabe ist, die hineingelegt ist in einen Menschen zu einem bestimmten Zweck. Und dann ist es wunderbar, danach zu leben. Mitunter gibt es ja auch Gemeinden, die bestehen darauf, verheiratete Pastoren-Ehepaare zu haben oder so. Ich meine, dass man die Vorzüge zu schätzen weiß, ist ja gut. Aber ich denke, dass eine mangelhafte Wertschätzung für Ehelosigkeit auch irgendwo ein Phänomen unserer Wohlstandsgesellschaft ist. Denn Christen, die unter Druck und die unter Verfolgung leben und Gemeinden leiten, die wissen teilweise auch um die Freiheit, die das im Dienst für die Gemeinden mit sich bringt. So zu leben wie Paulus. Die wissen, was es bedeutet, wenn man in den Knast geht und nicht zu Hause noch Frau und Kinder hat, deren Last und deren und die Verantwortung, für die man noch mittragen muss. Sondern wo man eine Freiheit hat, ganz für das zu leben, was Gott einem anvertraut hat in diesem Leben, denn im zukünftigen werden wir sowieso vielfältig das zurückbekommen, was wir hier an Entbehrungen hatten. Und da steckt eine Kraft und ein Geheimnis auch dahinter, wenn Leute das annehmen und so von Herzen für Gott leben. Die Gabe der Ehelosigkeit ist im Grunde die Fähigkeit, nicht verzweifelt nach einem Partner suchen zu müssen. Nämlich in einer Freiheit zu leben, dass man das nicht muss. Dass man da nicht verzweifelt auf der Suche ist, sondern dass man im inneren Frieden darüber hat und mit voller Kraft für die Dinge Gottes leben kann, die er uns anvertraut. Eine innere Freiheit, sich völlig Gott hingeben zu können. Ihm zur Verfügung zu stehen, ohne familiäre Verpflichtungen und Einschränkungen. Also ich will euch jetzt nicht alle auf den Geschmack bringen. Ich bin selbst verheiratet und bin sehr dankbar dafür. Aber ich will nur, weil es gibt ja auch viele andere Gründe, warum Leute Single sind und das nicht wollen und darunter leiden. Und da ist auch wieder die Frage, wie hilft Gott einem da auch raus und auch in die Ehe hinein vielleicht. Aber dass wir einfach wahrnehmen, es gibt verschiedene Berufungen, verschiedene Gaben, verschiedene Wege auf dieser Erde zu leben mit dem Heiligen Geist. Und ein Weg ist ehelos zu leben. Dementsprechend auch kinderlos. Möglicherweise auch in der Ehe, aber ohne Kinder oder in allen Kombinationen, je nachdem, was Gott einem anvertraut, für das, was hier an Lebenszeit noch bleibt. Leben in einer inneren und einer äußeren Freiheit, also frei zu sein von ungestillten Sehnsüchten und einer Unausgeglichenheit in diesen Fragen. Ehelosigkeit als Gabe des Geistes ermöglicht bestimmten Menschen ein Leben und einen Dienst zu leben, der in seiner Wirkung über das normale Maß hinausgeht. Man wird dadurch auch fähiger von Gott für ein ungewöhnliches, auch für manchmal vielleicht auch für ein unsicheres Leben gebraucht zu werden, aber wo er einen wirklich Frucht bringen lässt in so einer Situation. Mit dieser Gabe stellt Gott den ursprünglichen Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch völlig außer Kraft. Ja. Das ist ja auch das Spannende. Auch wie geht man mit der Bibel um? Also man liest auf den ersten Seiten, Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Es ist nicht gut für einen Mann, dass er alleine ist. Ist wirklich nicht gut für die meisten Männer, die kommen nicht klar. Deswegen ist gut, eine Frau dabei zu haben. Und dann kommt plötzlich Paulus und sagt, ich würde es am liebsten euch allen gönnen, dass ihr so lebt wie ich. Das hat so viele Vorzüge und er sieht darin eine Gabe des Geistes, eine Gabe Gottes. Und da merkt man, dass Weisheit gefragt ist, nämlich die Weisheit, die bleibt nicht einfach nur beim einzelnen Bibelvers stehen und sagt, das steht doch hier. Deswegen ist das jetzt für alle das Pflichtprogramm. Seid fruchtbar und mehret euch, wie viele Kinder muss ich haben, damit es mehr werden, mehr Menschen auf der Welt und so. Sondern, dass man immer wieder fragt, was ist das eigentlich, der Kern dahinter, was Gott eigentlich tun möchte auf dieser Welt und auch in meinem Leben. Dass man durchdringt zum Willen Gottes, den er uns offenbart durch sein geschriebenes Wort und auch durch die Art und Weise, wie er uns führt in unserem Leben. Das Weisheit gefragt, sein schöpferisches Handeln bleibt eben immer in Bewegung auf dieser Welt. Und er reagiert auf die besonderen Erfordernisse unserer Zeit. Und es kann sein, dass bestimmte Zeiten auch bestimmte Berufungen hervorbringen. Weil es dran ist, weil es wichtig ist, weil Gott bestimmte Dinge tun möchte. Vieles andere wäre noch zu nennen. Die Bibel, die bezeichnet zahlreiche Fähigkeiten als Gaben, die Gott durch seinen Geist gibt. Erkenntnis, Glaube, Geisterunterscheidungen, Sprachenrede, Auslegung von Sprachenrede, Aposteldienst, dienen überhaupt, ermahnen, ermutigen ist ein Wort, ist auch wichtig zu beachten. Ermahnung und Ermutigung ist dasselbe Wort. Nicht, dass man nur denkt, ich bin nur zum Ermahnen berufen. Ich habe die Berufung des Zurechtweisens. Sondern, dass man versteht, dass da in all diesen Gaben immer was drin ist, wo Gott was aufbauen will, was errichten möchte und nicht was einreißen zuallererst. Die Gabe der Barmherzigkeit, Evangelisationsdienst, Hirtendienst und so weiter und so fort. Ich habe nur einige Beispiele aufgeführt. In all diesen Gaben wird etwas deutlich, ich habe das letzte Woche mit dem theologischen Begriff benannt, Creatio Continua, nämlich die die fortschreitende, die andauernde Schöpfung. Dass Gott immer weiter was schafft. Deswegen wirkt er durch seine Gaben unter uns. Damals und heute, weil er immer wieder etwas in diese Welt hineingibt, was Heil bringt, was etwas wiederherstellt und repariert, wo kaputte Menschen wiederhergestellt werden, indem der Heilige Geist durch Gaben in anderen Menschen an ihnen wirkt. Das ist der Sinn und Zweck von Gemeinde. Ein jeder hat etwas beizutragen, dass jeder in seinen Gaben lebt, die der Geist ihm gibt. Und so passiert eigentlich ständige Neuschaffung, ständige Wiederherstellung, ständige Korrektur und Reparatur von allem, was irgendwie kaputt ist, was schwach wird, was verloren geht, dass immer wieder das zusammengefügt wird und sein Leib erbaut wird oder sein Haus, wie es hier steht, erbaut wird auf dem Fundament der Apostel und Propheten und Jesus ist der Eckstein, sagt er, und dann wird es immer größer und nimmt Gestalt an und wird in das Ebenbild Jesu verwandelt. Gott arbeitet in kreativer und schöpferischer Weise an dieser gefallenen Welt und er tut es durch uns. Was für ein Privileg. Der Geist weht auch unter uns und er will uns erfüllen, dass seine Gaben in uns wirken und Frucht bringen können. Er nimmt uns mit hinein in sein Werk der Wiederherstellung aller Dinge. Und an diesem schöpferischen Wirken, das Gott durch die Gaben des Geistes unter uns tut, da bekommen wir aber auch nicht über Nacht einfach Anteil. Ja? Das ist, wir haben vorhin schon gehört, es fällt nicht einfach vom Himmel, sondern es will gesucht werden. Alles hat mit Wachstum zu tun. Auch, dass wir vom Geist erfüllt werden und begabt werden und mit Weisheit gefüllt werden, das sind Wachstumsprozesse. Das war selbst bei Jesus so, als er auf dieser Welt war. Er war ganz Gott, aber war auch ganz Mensch. Das heißt in Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also Jesus ist als Kind geboren und er ist erwachsen geworden und er nahm nicht nur zu an Alter und an Gewicht und Körpergröße, sondern er nahm auch zu an Weisheit und an Gunst bei Gott und Menschen. Na, wenn es Jesus schon so ging, dass es ein Prozess des Wachstums war, na, wie viel mehr dann uns? Deswegen ist ein gesundes geistliches Leben auch immer so, dass man mit fortschreitendem Alter in diesen Dingen zunimmt. Dann ist das Leben gut gelaufen. Je älter ich werde, dass je mehr Weisheit in mein Leben kommt. Dass ich lerne, besser in den Gaben zu erleben, die Gott mir gegeben hat. Oder dass es auch zunimmt, dass mehr Begabung in mein Leben hineinkommt, weil ich in der Nähe Gottes lebe. Der planmäßige Verlauf eines Christenlebens ist, dass unsere Weisheit, also auch unsere Kreativität und auch unsere Gunst bei Gott im Laufe und bei Menschen im Laufe des Lebens zunimmt, genau wie das Alter. Zwei letzte Verse und dann ist hier Schluss. Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Das ist der gesunde, geistliche Weg eines Menschen. Der Pfad der Gerechten, also unser Lebensweg, ist wie das glänzende Morgenlicht, wie ein Sonnenaufgang, heller und heller wird es bis zum vollen Tag, also bis zur Tageshöhe, wenn die Sonne ganz oben ist. So wäre der Plan Gottes. Und wenn wir merken, läuft nicht so. Die letzten Jahre waren vielleicht dunkler als geplant. Dann lasst es uns wieder neu suchen, dass es heller und heller wird. Dass wir in seinem Rhythmus leben, dass wir mit fortschreitendem Alter in größerem Licht leben. Oder dann hier Hiob 12, Vers 12. Bei alten, also bei den alten Menschen, bei den Greisen, ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Das wird hier einfach vorausgesetzt in der Bibel. Je älter man wird, dass umso mehr Weisheit ist. Und es ist wunderbar, wenn man Menschen trifft, wo es so ist. Und es ist traurig, alte Menschen zu treffen, die an Weisheit nicht zugenommen haben. Und lasst uns zu Menschen werden, dass wir, je älter wir werden, wirklich an Weisheit zunehmen, dass wir an Fähigkeit zunehmen, in seinen Gaben zu leben und uns zu beteiligen in seiner Kraft an seinem schöpferischen Handeln hier auf dieser Welt. Lass uns die restlichen Jahre unseres Lebens, egal wie lange das noch ist, damit verbringen, das zu suchen, dann machen wir es richtig. Und von ihm her wirklich ein schöpferisches Werkzeug in seiner Hand zu werden, Tag für Tag. Amen. Ich bete nochmal. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns erwählt hast, uns alle, um ein Werkzeug in deiner Hand zu sein. Und dass du uns mit hineinnimmst in dein Schöpfungswerk, was jetzt gerade in diesen Jahren auf dieser Welt geschieht. Wir danken dir, dass wir zu dieser Zeit leben. Jesus, weil wir wollen dir vertrauen, dass du uns bewusst in diese Welt gesetzt hast, zu dieser Zeit, an diesen Ort der Erde, weil du uns gebrauchen möchtest bei der Wiederherstellung von Menschen und von Gemeinden und von deinem Reich. Herr, und wir bitten dich, dass wir erkennen, was unser Platz ist, was auch in diesem Schiff, so also im übertragenen Sinne, unser Platz ist, unsere Position. Und ich bitte dich, dass wir darin wachsen, diese Position wirklich gut auszufüllen. Dass wir dir Freude machen in allem, was wir tun. Dass wir erfüllt werden, durchdrungen werden von deinem Geist und von deiner Weisheit und dass die Gaben deines Geistes zunehmen in unserem Leben zu deiner Ehre, damit du zum Ziel kommst, damit du dein Werk auch durch unser Leben hindurch errichtest und vollziehst, Herr. Wir danken dir für deine Geduld mit uns, für deine Gnade, dass du über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte der Finsternis hinweg siehst in unserem Leben und dass du uns immer wieder neu erleuchten möchtest. Und ich bitte dich, dass die nächsten Jahre unseres Lebens wirklich so aussehen, dass es heller und heller leuchtet. Dass wir dir näher kommen und immer näher und dass wir gebrauchsfähig werden in deiner Hand. Amen.